Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, großer Gott, wir stehen vor dir, wir leben vor dir und wir bitten um dein Reden, wir bitten um deine Gegenwart. Bitte hilf du jetzt bei der Predigt, bei allem Reden und Hören, dass jetzt, wie du es bisher warst und du ja wirkst, du redest, wir bitten dich darum. Amen. Es gibt diesen Mythos, dass sich Paare über die Jahre immer ähnlicher werden. Also nicht nur vom Charakter, sondern auch vom Aussehen. Also dass sie irgendwie die Gesichtszüge des anderen annehmen. Weiß nicht, wenn du mal so die älteren Pärchen in deinem Kopf durchgehst, oder bei wie vielen das vorkommt. Ich gebe euch mal ein paar Sekunden Zeit, geht mal so ein paar Pärchen in eurem Kopf durch. Sehen die sich ähnlich über die Jahre? Stimmt das? Stimmt das nicht? Ja, ich sehe eher Kopfschütteln. Also ich will das auch gar nicht groß bewerten. Ich glaube, vereinzelt gibt es das sicherlich. Möglicherweise, man weiß es nicht, gibt auch Untersuchungen zu. Und es ist auf jeden Fall faszinierend. Also allein auch der Gedanke daran. Also dass sich Paare über die Jahre ähnlicher sehen. Und ich meine, sie verbringen viel Zeit miteinander. Sie lieben einander, schauen sich viel an, ahmen vielleicht so ein bisschen die Mimik nach. Und möglicherweise trägt das alles dazu bei, dass sie sich auch vom Aussehen her verändern und einander angleichen. Wir haben heute einen Text, wo das auf jeden Fall der Fall ist. Nicht zwischen Paaren, sondern zwischen Jesus und seinen Nachfolgern. Auch sie verändern sich, sehen ihm immer ähnlicher, weil er sie liebt und sie ihn lieben, weil sie sich sehnsüchtig lieben. So habe ich den Text für heute überschrieben mit sehnsüchtige Liebe, die uns verändert. Aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28 bis Kapitel 3, Vers 3, in 5 Verse. Und da heißt es dann in Vers 2, wir werden ihm gleich sein, Jesus gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Sehen und verändert werden. In einer Liebesbeziehung. Darum soll es heute gehen. Sehnsüchtige Liebe, die uns verändert. Und dazu starten wir mit einem ersten Punkt. Warten auf Jesus. Und das letzte Mal, letzte Woche in der Predigt, ging es darum, in der Endzeit zu leben. In der Endzeit gibt es Leute und Lehren, die einen weg von Christus bringen wollen. Die woanders hinführen, die verführen. Aber wir konzentrieren uns nicht auf das, was falsch und gefährlich ist. Wir warten nicht auf den Antichristen. Wir müssen keine Panik davor haben, auch nicht vor falscher Lehre. Messias, Jesus reicht. Er vergibt uns alles. Und das reicht. Ihm sind wir treu, bei ihm sind wir sicher. Um mehr müssen wir uns erstmal nicht sorgen. Und das besonders auch deshalb, weil wir auf ihn warten. Das ist der erste Vers von unserem Text heute, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wir warten auf Jesus. Er kommt wieder. Das bedeutet, er wird offenbart werden. Er wird wieder sichtbar erscheinen als Gott. Die Welt liegt also nicht in der Hand des Antichristen, sondern in der Hand des einen Herrn und Christus. Wer in ihm bleibt, der kann sich nur darauf freuen, wenn er dann wiederkommt. Der kann Freimütigkeit haben und er wird nicht beschämt werden, wie es hier heißt. Warum ist es jetzt aber nun wichtig, dass wir Freimütigkeit haben? Und inwiefern könnten wir beschämt werden, wenn er wiederkommt? Weil Jesus grundsätzlich das Recht hat, zu richten. Und dann kommt Jesus grundsätzlich für alle als Richter der Welt. Er wird über alles und jeden ein gerechtes Urteil sprechen. Aber für diejenigen, die ihn angenommen haben, kommt er zusätzlich als Retter. Er bewahrt vor dem kommenden gerechten Zorn Gottes. Er bewahrt vor einer Verurteilung im Gericht, die wir alle verdient haben, weil keiner von uns gut ist. Aber wer Jesus in sein Leben gelassen hat, wer ihm seine Sünde bekannt hat, dem vergibt er. Für den hat Jesus selbst die Strafe schon auf sich genommen. Jesus wurde statt dir verurteilt. Jesus starb stellvertretend für dich. Jesus ließ sich vom Vater trennen, was sich für ihn wie eine Ewigkeit angefühlt haben muss. Wie eine ewige Verurteilung, die eigentlich wir verdient hätten. Das heißt, wenn wir ihm unsere Sünde bekannt haben und wir es zur Grundlage unseres Lebens gemacht haben, mit ihm zu leben, dann haben wir Freimütigkeit, wenn er als Richter kommt. Wir wissen, er kommt und er ist uns wohlgesonnen. Wir kennen ihn und er kennt uns. Ein anderes Wort für Freimut ist Offenheit oder vertrauensvoller Mut. Es ist, du kommst irgendwo hin und du weißt, was dich dort erwartet. Es ist kein fremder Ort, wo du hingehst. Du kennst die Leute und die Leute kennen dich richtig gut. Überleg mal, mit welcher Stimmung du dahin gehst. Du gehst da wahrscheinlich ohne große Bedenken hin, gehst erwartungsvoll dahin und genießt dann das Miteinander. Ihr kennt euch und ihr seid euch so vertraut. Also wenn wir schon hier ganz fest in Jesus bleiben, wird das Zusammentreffen mit ihm nachher umso schöner. Wenn wir auch Vergebung unserer Schuld empfangen haben, wir Kinder Gottes sind, wir aber lau gelebt haben, nicht in der Nachfolge gelebt haben, haben wir auch keine Verdammnis zu befürchten, aber wir werden uns dem nicht so sicher sein. Wir werden da keine Freimütigkeit haben und werden da auch beschämt. Wir werden ihm gegenüberstehen und uns wird bewusst werden, wo wir leidenschaftlicher hätten leben und glauben können. Wir werden gerettet werden, aber so wie durchs Feuer hindurch. Es wird wehtun. Es wird uns mit großer Scham erfüllen. Es wird uns leid tun. Und Johannes will die Gemeinde und uns davor bewahren. Kinder, bleibt in ihm. Bleibt in Jesus. Lebt mit ihm. Lebt für ihn, damit wir Freimütigkeit haben und uns nicht schämen müssen, wenn er wiederkommt. Und Vers 29 gehört da dann auch dazu. Da heißt es, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Jesus ist gerecht, ein gerechter Richter, ein gerechter Gott, der als Mensch gerecht gelebt hat. Und seine Kinder erkennt man daran, dass sie auch Gerechtigkeit tun. Die sind aus ihm geboren. Und dieser Vers 29, der gehört zu diesem Abschnitt, den wir heute anschauen, wird aber im nächsten Abschnitt, ab Vers 4 in Kapitel 3, nochmal so richtig vertieft. Und das zeigt, wie eng diese beiden Abschnitte zusammengehören. Also das, was wir heute haben, schieben wir auf oder nehmen wir mit für in 3 Wochen, oder in drei Wochen, wo wir den nächsten Abschnitt anschauen. Aber es zeigt sich hier auf jeden Fall auch schon mal, wie eng die Ewigkeit mit dem zusammenhängt, wie wir hier und heute leben. Und auch wie unsere Heilsgewissheit daran hängt. Weil unsere Errettung wirkt sich letztlich erst voll und ganz in der Ewigkeit aus. Und auch dann wird erst endgültig klar werden, wer die waren, die doch nicht ganz zu Jesus gehört haben oder die lau gelebt haben. Also bei denen, die lau gelebt haben oder auch bei dieser Frage, die manchmal aufploppt, da war einer mit Jesus unterwegs und dann irgendwann nicht mehr. Was ist mit dem? Wie steht er jetzt zu Gott? Kann er sein Heil verlieren oder nicht? Und diejenigen, die sagen, dass er das Heil nicht verlieren kann, die sagen dann manchmal, okay, dann war er vielleicht nie wirklich Christ. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das so ist. Und ich glaube definitiv, dass das Heil nicht verlierbar ist. Das steht an ganz vielen Stellen in der Bibel. Und ich glaube aber, dass man es bei manchen Leuten einfach nicht sagen kann. Vielleicht war er nie Christ, vielleicht aber auch schon und er wird trotzdem gerettet. Uns steht das Urteil sowieso nicht zu. Und erst in der Ewigkeit, beziehungsweise im Endgericht Gottes, zeigt sich, ob da wirklich Beziehung zu Jesus war. Und wie treu ein jeder letztlich gelebt hat. Es zeigt sich letztlich erst am Ende. Und trotzdem glaube ich, können wir schon jetzt Heilsgewissheit haben. aber nicht als etwas so wie ein Besitz. Wir empfinden Heilsgewissheit dadurch oder dann, wenn wir fest bei Jesus sind. Beziehungsweise wenn uns bewusst wird, dass er alles getan hat und wir dann dementsprechend umso fester an ihm dran sind und sich das auch in unserem Leben zeigt, wie fest an ihm dran sind, dann kommt zu diesem objektiv geschenkten Heil, was wirklich da ist, kommt eine subjektiv empfundene Heilsgewissheit dazu. Es ist möglich, aber nicht als so etwas wie ein Besitz, sondern als eine Gabe, als ein, was sich im Leben zeigt, durch eine enge Verbindung mit Jesus. Jedenfalls ist hier die Aussage, okay, Jesus ist gerecht, das sehen wir, und deshalb ist auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, daran sieht man, dass derjenige aus ihm geboren ist. Er ist sein Kind und das mit dauerhaftem Bleiberecht bei ihm. Sein Kind, nicht als Waisenkind, als Stiefkind oder gerade so akzeptiert, sondern voll und ganz angenommen und in gewisser Weise auserwählt, dazu bestimmt, ausgesucht. Wir warten auf Jesus, unseren Herrn und Heiland. Und da gibt es eine Stelle im Buch Prediger, in Kapitel 8, Vers 11. Und da heißt es, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Also wir Menschen tun immer wieder Böses und Falsches, zum Teil auch einfach, weil es nicht sofort bestraft wird. Und jetzt stell dir mal ein Universum vor, in dem jede Bosheit sofort bestraft wird. Also manchmal, glaube ich, hilft sich das vorzustellen, wie anders alles wäre, wenn die Bedingungen im Universum sozusagen anders sind. Also als Gedankenexperiment, wir leben in einer Welt, in der jede Bosheit sofort bestraft wird. Also du machst was falsch und zack, irgendwo spürst du direkt einen Schmerz oder so. Also direkt irgendeine Konsequenz, für die es sich einfach nicht lohnt, was zu tun, was falsch ist. In diesem Universum würden wir alle ganz schön diszipliniert leben. Wir würden uns scheuen, Böses zu tun. Und wir würden dieses oberste Gesetz des Universums fürchten und rein aus Angst oder rein aus Egoismus immer spuren. Gott macht das anders. Er richtet am Ende. Und was dabei rauskommt, ist unser Universum. Ist eine Welt, in der Bosheit grassiert. Eine Welt, in der wir so schnell immer wieder auf die Idee kommen, falsche und schlechte und böse Entscheidungen zu treffen. In der wir uns leisten, nicht immer danach zu fragen, was ist gut und was ist richtig. Und es ist auch eine Welt, in der es darum geht, Gott und seinen Aussagen Glauben zu schenken. Auch seinen Aussagen über ein kommendes Gericht zu glauben. Und nicht nur kurzfristig im Leben zu denken. Und eine Welt, in der Gott am Ende richtet und nicht alle sofort bestraft und wir deshalb immer aus Angst spuren, ist auch eine Welt, die uns genug Zeit gibt, zu lernen, was es heißt, zu lieben. Und eine Welt, die uns genug Zeit gibt, zu lernen, was es heißt, geliebt zu werden. Gott hat sich was dabei gedacht, erst am Ende zu richten. Und er hat angekündigt, dass er das tun wird. Und er hat uns Menschen ein Gewissen gegeben. Und er hat uns Ohren gegeben, zu hören. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wir brauchen Jesus, den Messias, den Christus, jetzt und in alle Ewigkeit. Deshalb lasst uns in ihm bleiben. Und diese Aussage hier ist jetzt mit Blick auf die Ewigkeit. Die Ewigkeit, wo für die Kinder Gottes Wunderbares auf sie wartet. Und deshalb lohnt es sich, sich seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit anzuvertrauen. Wir warten auf Jesus und was uns da erwartet, ist die Fortsetzung von Gottes Liebe. Und das ist unser zweiter Punkt, Gott liebt uns. Denn im Text heißt es jetzt weiter, Kapitel 3, Vers 1, seht welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir sind Kinder Gottes. Das ist unsere neue Identität. Und darauf will Johannes den Blick lenken, die Aufmerksamkeit. Seht, schaut doch, sagt Johannes. Und dann ist das tatsächlich etwas, was wir sehen können. Also wo wir nicht im Dunkeln stochern müssen und wir ständig nach Liebeserweisen in unserem Leben suchen müssen. Sondern etwas, wo uns die Evangelien glaubwürdig vermitteln. Die Geschichte von Jesus stimmt. Gott hat seine Liebe gegeben, sie aktiv werden lassen. Er empfindet nicht einfach nur Liebe für uns. Wir müssen nicht, wie wenn wir in jemanden verliebt sind, uns fragen, was er wohl für Gedanken über mich hat, ob er mich auch liebt. Wir kennen Gottes Gedanken. Er hat seine Liebe gezeigt, als er, Jesus, am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Sein Tod ist der sichtbare Beweis für seine Liebe. Und genau das macht uns zu Kindern Gottes. So heißen wir, wenn wir diese Liebe Gottes angenommen haben. Und so heißen wir nicht nur, sondern wir sind es, wie es Johannes hier sagt. Wir sind es. Und darin besteht dann auch unser Unterschied zur Welt. Unser Unterschied zu Menschen, die ohne Gott leben, ohne den Messias. Wir unterscheiden uns nicht in allem von ihnen. Wir haben vieles gemeinsam. Und der Unterschied ist auch nicht, wir sind besser und die anderen sind schlechter als wir. Der Unterschied ist, wir wurden begnadigt. Wir sind begnadigte Sünder. Und damit Kinder Gottes. Und das sind Dinge, die unverständlich bleiben, solange wie man nicht selbst zu Gott kommt. Also Liebe ist die Grundlage unserer Existenz als Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, weil er uns liebt. Und das wiederholt Johannes dann nochmal in Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es oder er offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir sind Kinder Gottes. Und dann sagt er, aber was wir sein werden, das wissen wir noch nicht. Davon ist noch nicht alles bekannt, was genau das beinhaltet. Was für die Kinder Gottes dann bereitsteht, übersteigt unseren aktuellen Erkenntnisstand. Also vom Kontext klingt das so, als würde er damit ausdrücken wollen, okay, es wird auf jeden Fall überboten werden. Wir sind hier und heute Kinder Gottes und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen sein wird, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Selbst wenn es uns gesagt würde, könnten wir es nicht fassen. Und eine Sache ist dabei aber klar, weil das die Hauptsache ist. Wir werden ihn sehen, Jesus, ihn sehen und bei ihm sein. Und daraus schlussfolgert er dann auch eine Sache für uns, die durchaus betrifft, was oder wie wir sein werden. Wir werden ihm gleich sein. Also wir werden Jesus sehen und deshalb werden wir ihm gleich sein. Beziehungsweise hier ist nicht ganz eindeutig, wie genau seine Schlussfolgerung ist. Also man kann den Text in zwei verschiedene Richtungen verstehen. Also ist es so, dass weil wir Jesus sehen, wir durch das Sehen verwandelt werden? Oder ist es so, weil wir wissen, dass wir ihn sehen werden? Muss das bedeuten, dass wir auch vorher verwandelt wurden, sonst könnten wir ihn gar nicht sehen? Beide Möglichkeiten sind biblisch, also für beides könnte man andere Bibelstellen anführen. In 2. Korinther 3, Vers 18 wird beschrieben dieses, wir werden verwandelt dadurch, dass wir Gott anschauen. Und da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wir schauen Jesus an, seine Herrlichkeit, und dadurch werden wir selbst in diese Herrlichkeit, in diesen herrlichen Charakter verwandelt. Und in Hebräer 12, Vers 14 wird das andere ausgesagt. In Gottes Gegenwart kann nur absolute Reinheit bestehen. Deshalb muss vorher Reinigung stattfinden. Also wir müssen verwandelt werden in das Bild Jesu und dann können wir Gott dauerhaft sehen. Und deshalb heißt es in Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also an irgendeinem Punkt braucht es Heiligung, Veränderung, damit wir Gott sehen können. Und letztlich macht das keinen großen Unterschied, wie genau Johannes hier schlussfolgert. Also auf jeden Fall nicht eindeutig, aber wie gesagt, beides stimmt. Wenn wir Jesus sehen, werden wir die letzten Unzulänglichkeiten, und Makel ausgetilgt. Und dann werden wir ihn vollkommen gereinigt sehen und können ihn auch nur deswegen auch dauerhaft sehen und dauerhaft bei ihm sein. Und dabei meint dieses ihm Gleichsein vor allem eben das charakterliche, das moralische Gleichsein. Wir werden so wie er ohne Sünde, ohne Fehler sein. Also geht nicht darum, dass wir zu Göttern werden, allmächtig oder so. Die Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf wird bestehen bleiben und die Bibel sagt nirgendwo was anderes. Also wir werden nicht zu Göttern. Also Johannes sagt hier insgesamt, die Grundlage unserer Existenz ist die Liebe Gottes. Und dazu gehört, dass er uns verändert. Bis zu dem Tag, an dem er uns vollständig umgestalten wird. Das ist, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Jesus und ihm charakterlich gleich zu sein. Wir werden ihn widerspiegeln, seine Schönheit widerspiegeln. Wir werden dann nicht mehr von Sünde geplagt sein. Wir werden nicht mehr unzufrieden sein, nicht mehr meckern. Wir werden nicht mehr ungeduldig auf irgendwas für uns warten. Wir werden nicht mehr hin und her gerissen sein zwischen süßen Verlockungen und einem treuen, freudigen Dienen. Wir werden uns nicht mehr ärgern können, nicht mehr ärgern müssen. Wir werden nicht mehr in Situationen kommen, wo wir später denken, ach, hätte ich da doch nicht so was Blödes gesagt. Oder in Situationen, wo wir denken, ach, hätte ich da doch meinen Mund aufgekriegt. Und es wird uns Freude machen, Gott zu lieben, ihn zu erfreuen. Es wird uns Freude machen, einander zu lieben, wirklich Freude und Spaß machen. Und nichts wird diese Freude trüben können. Wir werden ihm gleich sein. Und dann denkt man bei der Ewigkeit ja meistens eher daran, dass das ganze Umfeld, dass die Umstände, dass die so viel herrlicher und so viel besser sind. Aber denk mal darüber nach, was es bedeutet, dass du als Mensch vollkommen geheiligt sein wirst. Also wie fühlt es sich an, ein Leben zu führen ohne Sünde? Wie muss ein Leben sein, bei dem Sünde nicht mal mehr eine Möglichkeit ist? Du davon nicht mehr bedroht bist, schlechte Entscheidungen zu treffen, böse Gedanken und Gefühle zu haben. Du weder Angst noch Verzweiflung noch Sorgen, Hochmut oder sonst etwas in dir zu haben. Du es quasi nicht mal mehr kennst. Nimm dir heute Nachmittag oder heute Abend da mal Zeit dafür, darüber nachzudenken. Wie wird das aussehen, keine Sünde mehr zu haben? Ist das nicht eine Riesenhoffnung? Ein Leben ohne Sünde, ohne charakterlichen Makel. Und wenn wir uns dieser Hoffnung vor Augen führen, sollte das in uns die Sehnsucht wecken, uns schon jetzt zu verändern oder uns verändern zu lassen. Und das ist der letzte Vers und unser dritter Punkt, wir verändern uns. Denn da heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Also wenn wir diese Hoffnung haben und das wirklich Hoffnung für uns ist, uns klar ist, wie gut und wie schön das ist, dann was? Dann kann ich ja eh leben, wie ich will, weil ich werde ja eh einmal komplett umgestaltet werden. Nein, dann reinige ich mich selbst, dann arbeite ich selbst aktiv daran mit, mich schon jetzt zu verändern. Dann lasse ich mich von dieser Aussicht anspornen, mich anziehen. Dann verfolge ich das Ziel, einen so wunderschönen Charakter, ein geheiligtes Innenleben schon jetzt immer mehr zu bekommen. Und natürlich, Gott wirkt die Veränderung. Du wirst das mit eigener Willenskraft und Disziplin alleine nicht schaffen. Er sagte ja ganz am Anfang im Text, bleibt in ihm, lebe in der Beziehung mit Gott. Getrennt von ihm könnt ihr nichts tun. Und dann sei aber bereit und strebe danach, dich verändern zu lassen. Und er übergeht unseren Willen und unsere Entscheidungen dabei nicht. Auch die will er heiligen. Und er ist dabei ja auch motiviert von Liebe. Er heiligt uns, weil er uns liebt. Du kannst so kommen, wie du bist. Das ist so ein Geschenk, dass ich nicht erst heilig sein muss, ich nicht vollkommen und perfekt sein muss. Ich kann kommen, wie ich bin. Und dann muss ich aber auch nicht so bleiben, wie ich bin. Und auch das ist ein Geschenk, dass ich so unausstehlich, wie auch ich manchmal bin, ich nicht so bleiben muss. Und das ist keine Drohung, Eingrenzung oder Einschüchterung oder Beleidigung. Es ist ein Liebeserweis. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Er will mir damit etwas Gutes tun, einen geheiligten Charakter haben zu dürfen. Wir haben schon jetzt die Liebe im Sohn und wissen, dort erwartet uns auch nichts anderes als dieser Sohn. Deshalb ist alles dazwischen, der ganze Prozess der Heiligung. Er tut es aus Liebe und er tut es mit der Gewissheit, dass Veränderung möglich ist. Und dann ist das ähnlich, wie wenn man verlobt ist. Also stell dir vor, du bist verlobt mit der Person, die du liebst. Du weißt, bald seid ihr verheiratet. Ihr seid es jetzt noch nicht, aber ihr werdet es sein. Wie verhältst du dich dann? Denkst du, naja, es reicht, wenn ich dann in der Ehe ein guter und treuer Ehepartner bin. Ist ja nur meine Verlobte, ist ja noch gar nicht meine Frau. Erst die Ehe wird unseren Beziehungsstatus verändern, dann bin ich wirklich Ehemann oder Ehefrau und erst dann verhalte ich mich auch wie eine oder wie eine. Also erst dann fange ich an, gern mit ihr Zeit zu verbringen, erst dann mache ich ihr schöne Geschenke. Nein, man lebt vorher schon so. Und warum? Einfach aus Liebe. Weil ich den anderen lieb habe, ihn gern habe. Beziehungsweise oft am Anfang auch aus dem Gefühl, ganz stark aus dem Gefühl des Verliebtseins heraus. Oder um den anderen für sich zu gewinnen, ihn zu erobern. Ihm keinen Grund zu geben, einen Makel an einem zu finden. Und im besten Fall handelt man aber auch da schon möglichst rein aus Liebe. Und übt das ein, aus Liebe zu handeln. Und hört dann eben, wenn man verheiratet ist und die Gefühle manchmal weniger werden, hört dann nicht auf, seinem Partner Geschenke zu machen, an ihm interessiert zu sein und so weiter, weil man vorher schon geübt hat, aus einer möglichst reinen Liebe zu handeln. Also der Punkt ist, du weißt, was euch erwartet und wenn ihr euch liebt, dann ist die Schlussfolgerung nicht, okay, dann jetzt nochmal richtig selbstbestimmt leben, weil danach bin ich ja ewig gebunden. Sondern die Schlussfolgerung ist, Hammer, bald sind wir ganz eins und dann kann ich ja schon jetzt lernen, den anderen gut und rein zu lieben. Und werde ich ihm möglichst keinen Grund geben, schlechte Eigenschaften an mir zu finden. Sie nicht einfach zu überdecken, auch das machen wir manchmal. Aber letztendlich geht es auch darum, oder geht es insgesamt darum, dass wir dem Partner ein möglichst tolles Gegenüber sein wollen. Ähnlich ist das auch hier. Da denkt man ja auch manchmal, naja, ich werde ja von ihm eh einmal komplett umgestaltet werden. Was bringt es, wenn ich mich jetzt schon vorher verändern lasse? Weil es zur Beziehung gehört. Weil Liebe da ist, in beide Richtungen. Wenn du ihn so überragend findest und ihn lieb hast, ist es ja ganz natürlich, dass du ihm gefallen willst und du ihm gleich sein willst, du auch diesen herrlichen Charakter haben möchtest. Und auch weil du weißt, er liebt dich. Und weil du nicht beschämt sein willst, wenn er wiederkommt. Er soll möglichst nichts an dir finden. Und das ist dann auch für uns in diesem Leben oft so, dass wir lieber die Umstände verändert haben wollen und wir mehr dafür tun, sie zu verändern. Wir das für erstrebenswerter halten. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Neigung in uns Menschen, aber es hat auch mit gewissen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Wir können in unserer Zeit unsere Umstände so viel besser machen. Durch unser Geld und unseren Fortschritt. Wir sind daran gewöhnt, dass es so ist. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, unsere Umstände immer zu verändern. Unangenehme Nachbarn, brauche ich halt einen höheren Zaun. Es fällt mir schwer, unter Menschen zu sein, habe ich halt nur übers Internet Kontakt. Keine sexuelle Befriedigung in dem Rahmen, den Gott gegeben hat, konsumiere ich halt unverbindlich Pornografie oder Liebesfilme. Kopfschmerzen, nehme ich immer sofort Tabletten, statt auch mal Ausdauer zu lernen und so weiter. Und das heißt nicht, dass wir die Umstände niemals verbessern dürfen oder das nicht sollen. Es geht mir um den Fokus. Und dieser Fokus sitzt tief in uns. An uns selbst arbeiten, unbequem. Warum sehnen wir uns so sehr danach, dass alles besser wird, dass um uns herum die Umstände gut sind? Warum sehnen wir uns nicht mindestens genauso stark danach, dass wir besser werden, heiliger, tugendhafter? Und da geht es mir und auch der Bibel nicht darum, immer frommer zu werden, immer nur mehr Bibel zu lesen und mehr zu beten, sondern wir charakterlich mehr so werden, wie wir sein sollen. Demütiger, ausdauernder, liebender, gerechter, weiser und so weiter. Was ohne Bibel lesen und Gebet allerdings auch nicht so geht, wie es gehen soll. Also warum sehnen wir uns da nicht nach Veränderung? Beziehungsweise warum tun wir so wenig, dass sich da was dran ändert? Vielleicht glauben wir nicht, dass wir uns in manchem ändern können. Wir haben gar keine Vorstellung davon, wie eine geheiligtere Version von uns aussehen kann. Vielleicht wurde uns zu viel gesagt, so wie man ist, das ist halt die Persönlichkeit, daran kannst du auch nichts ändern. Und liebe Gemeinde, für mich ist das alles auch noch gar nicht, für mich ist das alles auch gar nicht so abwegig, beziehungsweise gar nicht so selbstverständlich, dass das auch anders sein kann. Ehrlich gesagt habe ich auch erst vor 3 bis 4 Jahren angefangen, wirklich zu merken, wie tiefgreifend Gott verändern kann. Bei Punkten, wo ich vorher gesagt habe, nee, also das ist Teil meiner Persönlichkeit, so ist mein Charakter. Und ich war auch vorher schon jahrelang mit Jesus unterwegs, habe auch da Veränderungen erlebt, aber gefühlt wurde es die letzten Jahre einfach nochmal so viel mehr und so viel tiefer. Und wie kam es dazu, dass sich bei mir da so tiefgreifende Sachen verändert haben? 2 Dinge. Erstens, die Predigten und das Miteinander in unserer alten Gemeinde, wo es viel darum ging, heilig vor Gott zu leben, ehrlich zu beten, ehrlich Gebetsanliegen zu nennen und sich voll und ganz auf Jesus und sein Evangelium zu verlassen und dann zu wissen, dass man Sünde ansprechen kann, ihm bringen kann. Und das Zweite, unsere Berufung hier nach Verden, in einen Dienst und ein Leben, das für uns zu groß ist, zu schwer, wo wir herausgefordert sind, Verantwortung zu tragen und zu übernehmen. Wir in Situationen kommen, wo es nicht reicht, was wir mitbringen, wir einfach immer wieder entscheiden, Dinge zu tun, die unserer Art, wie wir sind, gefühlt komplett entgegenstehen. Und ich weiß nicht, wie man Veränderung produzieren kann. Also die richtige Art von Veränderung, Heiligung. Man kann das nicht einfach produzieren. Es braucht das Wort Gottes. Davon bin ich überzeugt. Auch Predigten aus dem Wort Gottes, beziehungsweise dass das Wort Gottes gepredigt wird und nicht die eigenen Gedanken. Und dann wird das Wort Gottes in Verbindung mit Gebet und in Verbindung mit dem, worin der Herr dich eingerade führt, wird das zu einem Heiligungsgeschehen. Sodass auch wenn dich deine Arbeit überfordert oder andere Situationen da sind, das zu einer Gelegenheit wird, wo du geheiligt wirst. Und das muss dann auch nicht in einem Dienst für Gott eingebettet sein. Da ist es vielleicht leichter, weil das Umfeld auch schon einen Bezug zu Gott herstellt. Aber auch im Büro, an der Maschine, im Gespräch mit Kunden oder zu Hause mit den Kindern. Es dient dazu, dass Gott dich geduldiger werden lassen möchte. Dienender, weiser, was auch immer. Sieh diese Situationen, die dich an deine Grenzen bringen, nicht als etwas Schlechtes. Situationen, die deine Art zu leben in Frage stellen. Situationen, die dich an dir selbst verzweifeln lassen. Lass dich davon zu deinem himmlischen Vater treiben. Er liebt dich. Er liebt dich. Und deshalb heiligt er dich auch. Deshalb strebe auch nach Veränderung. Nach Veränderung an deinem Charakter. Bitte Gott, dich zu heiligen. Und bitte ihn um Freude, um Ausdauer, um Kraft dabei. Bitte ihn darum, dass das eine wirkliche Hoffnung für dich wird. Und schau auf Jesus. Freu dich an ihm. Sei dir seiner Liebe gewiss. Er heiligt dich, er verändert dich und nicht immer die Situation, weil er dich liebt, weil er dich mit einem geheiligteren Charakter beschenken will. Und so lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und er sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Kindern spricht. Mein Kind, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Aus Hebräer 12, Vers 1 bis 6. Wir leben mit einer sehnsüchtigen Liebe. Wir sind sehnsüchtig geliebt. Und wir lieben ihn sehnsüchtig. Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Und diese Liebe, sie wird uns einmal verändern. Und sie lässt uns auch hier und heute durchhalten und lehrt uns, auf ihn zu schauen. Diese Liebe wird uns verändern und sie soll uns schon jetzt verändern. Möge uns der Herr das schenken.